Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute, wie ihr vielleicht schon der Überschrift der Folge entnommen habt, eine etwas andere Folge, eine besondere Folge. Vor, ja jetzt gut 10 Tagen, das vorletzte Wochenende war in Düsseldorf die Cycling World. Eine, wie ich mittlerweile finde, sehr, sehr, sehr schöne, tolle Messe. Nicht nur für Endverbraucher, sondern auch für Menschen aus der Industrie. Und dort hatten wir das Vergnügen, auf einer der Bühnen Live-Podcast zu machen, 1 Stunde lang. Und das war ein großes Fest. Die Umstände waren etwas anders, als wir uns das vorgestellt hatten und als wir es geplant hatten. Wir hatten im Vorfeld uns überlegt, der Christian und ich, dass wir ein Set an Fragen haben und dann laden wir den Thorsten Frank ein. Ein Mensch, den manche ja schon aus, ich sag mal, von seinem Blog kennen, von den Geschichten, die er auch via Instagram teilt. Sehr unaufgeregter Mensch, sehr freundlicher Mensch. Und da dachten wir, das ist jemand, das kann unsere Sendung gebrauchen, dieser Art. Und dann war der Plan, dass wir da zusammen am Samstag um 12 Uhr eine Sendung aufnehmen. Und kurzfristig hat es sich dann zugetragen, dass der Christian absagen musste, aus persönlichen Gründen, familiären Gründen. Und das ist auch alles super in Ordnung und wir machen das alles hier zum Spaß. Und da kann sowas passieren und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Und dann dachte ich, naja gut, dann mache ich das halt alleine. Kriege ich auch irgendwie schon auf die Reihe und es war angekündigt, es gibt nur 2 Mikros. Das war dann ja auch vielleicht gar nicht so schlimm. Freitag war ich auf der Messe, habe ein paar Leute schon getroffen, unter anderem den Martin von Bike Tour Global, mit dem wir auch schon länger in Austausch stehen, immer so ein bisschen wie so Menschen im Austausch stehen heutzutage. Und sind am Freitag da ein bisschen hin und her und her und hin und durch die Messe gegangen. Man hat sich dann verloren, wiedergefunden, wieder verloren und so weiter und so fort. Samstagmorgen kam dann von ihm die Idee, du, soll ich den Tim ersetzen einfach? Und ich habe dann kurz überlegt, habe natürlich den Thorsten noch gefragt. Der meinte, ja klar. Und so ereignete sich, dass wir dann zu dritt wieder auf der Bühne saßen. Es gab dann auch 3 Mikros, insofern war das auch gar nicht schlimm. Und der Martin war eine große Unterstützung, Bereicherung und hat auch nochmal, finde ich zumindest so im Nachgang, ein bisschen ein anderes, andere Bereiche ausgeleuchtet, hat andere Fragen gestellt aufgrund von seiner Historie als auch langstreckenerfahrener Mensch. Und das hat der ganzen Sache gut getan. Schöner wäre es noch gewesen zu viert, aber so musste dann die eBay-Kleinanzeigen-Ecke vom Christian entfallen und wir saßen zu dritt auf der Bühne. Insgesamt muss ich sagen, hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch als jemand, der sonst eher kritisch ist, im Nachgang ist wirklich sehr, sehr, sehr gut und gelungen. Und das sind alles die guten Neuigkeiten, jetzt die schlechten. Man sollte sich immer auf den Techniker vor Ort verlassen. Der weiß meistens mehr Bescheid und besser Bescheid. Das ist eine Lesson, die ich gelernt habe. Ich hatte einen USB-Stick dabei, habe ihm gegeben. Dieser USB-Stick hat irgendwie kapituliert während der Sendung und dann hat er einfach schnell seinen eigenen reingeschoben. Und genau diesen Teil der Sendung, den haben wir jetzt als Aufnahme vorliegen. Die ersten, ich kann es gar nicht genau beziffern, ich würde sagen, vielleicht ein Drittel der Sendung fehlt. Kurz zusammengefasst ging es da so ein bisschen um biografische Sachen. Ich meine, ich musste erklären, wer der Home ist, weil da waren auch viele Menschen, die uns nicht kannten. Das brauche ich hier eh nicht, insofern ist das gar nicht schlimm, dass das wegfällt. So ein bisschen aus der Jugend von Thorsten, das natürlich auch alles sehr interessant war. Aber ich glaube, das ist vielleicht dann auch weniger interessant als den Teil hinten. Wir konnten das Geheimnis lüften, was er beruflich macht. Das wird euch, den Hörern, die nicht da waren, jetzt auch für immer verborgen bleiben. Aber auch das ist nicht schlimm. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann trotzdem ein bisschen Spaß an der Sendung habt, die wir dann jetzt hier gleich veröffentlichen. Die Tonqualität ist natürlich nicht so gut, wie sie jetzt hier ist, wenn wir in die Mikrofone direkt so reinsprechen. Das ist auch klar. Aber das Gute ist ja, es ist ein Angebot. Das heißt, wenn euch die Qualität des Tons zu schlecht ist oder es inhaltlich jetzt doch nicht passt, dann skippt einfach und geht zur nächsten Folge. Das Fahrradio zum Beispiel ist ja auch immer da. Also, habt ganz viel Spaß mit der Sendung. An dieser Stelle nochmal ganz eindeutig und deutlich ein Dankeschön an den Thorsten und ein Danke an den Martin, der kurzfristig eingesprungen ist. Und wenn euch das gefallen hat, dann fände ich es diesmal besonders wichtig und schön, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen könntet, weil dann kann man ja vielleicht auch mal schauen, ob man so etwas nochmal wiederholt oder dort anknüpft, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich habe dem Thorsten schon so, ich glaube, relativ eindeutig eine Einladung für meine Sendung nach dem Trans-Hellenic Race, Hellenic Mountain Race ausgesprochen. Und ich glaube, es hat ihm gut genug gefallen, dass er vielleicht das dass die Absage da nicht so schnell kommen wird. Insofern, hab ganz viel Spaß mit der Folge. Bitte entschuldigt die Umstände, unter denen sie entstanden sind, ein bisschen. Und gehabt euch wohl, passt auf euch auf. Vielen Dank wie immer für eure Unterstützung. Und bevor wir jetzt in die Sendung gehen, nochmal eine ganz wichtige Ansage. Geht zur Cycling World Düsseldorf. Es ist nicht so, dass die Unterstützung brauchen, weil es kommen jedes Jahr viele, viele Menschen dazu, die dorthin gehen. Aber es ist eine wirklich schöne Messe, wo man viel sieht, viel anfassen kann, mit Leuten sprechen kann. Da ist jeder zugänglich und ja, mich haben auch am Samstag noch zwei Hörer angesprochen. Auch das immer gerne, macht das. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind zwar da so semi-privat auch unterwegs, aber ich glaube, das sollte nie ein Problem sein. Und habe das auch von anderen mitbekommen, die angesprochen wurden. Also sprecht die Leute an, habt Spaß. Geht dahin, es lohnt sich auf jeden Fall für kleines Geld, eine tolle Messe. Und jetzt viel Spaß.
Zeit investieren. Du hast zuletzt einen Artikel, der mir geholfen hat auch, beziehungsweise bei einer Entscheidung helfen wird, über Laufräder.
Okay.
Wie viel Zeit kannst du das beziffern, die du jetzt so aktuell in sowas investierst?
Das ist durchaus unterschiedlich. Manchmal schreibe ich das so runter. Also jetzt der letzte Artikel sozusagen ist ja eigentlich ein Follow-up von einem Artikel von vor fast 5 Jahren, 4,5 Jahren. Und da hatte ich schon mal so aus dem Gedankengang so, okay, breite Felgen, Aerofelgen, so ab 33, 34 Millimeter, hab mal so eine Excel-Tabelle angefangen. Und dann dümpelt das so ein bisschen vor sich hin und dann sagt, oh, jetzt habe ich aber festgestellt, Ende 24, Anfang diesen Jahres ganz aktuell, kommen eine ganze Reihe von neuen Felgen da hinzu. Und da ärgert es mich immer so ein bisschen, dass die ganze Bike-Branche immer nur auf Maulweite schaut und sagt, ja, Innenmaulweite ist ein Faktor, kann man was mitmachen, aber wenn es um Aero-Laufräder geht, dann muss ich halt eben auch die Ablösung, da sind wir bei der Flutmechanik, die Ablösung vom Reifen und das Wiederanlegen der Strömung auf die Felge muss ich halt eben auch berücksichtigen. Dazu gehört eine gewisse Außenbreite. Wenn ich also die Reifenbreite immer breiter werden, ob das jetzt Gravel ist oder beim Rennrad, da sind auch die Reifenbreiten immer breiter geworden, da muss ich auch in der Außenweite was tun, damit auch so ein Profil aerodynamisch wirksam ist. Und dann nervt es mich immer, wenn ich, oh, eine neue Aerofelge. Ich gucke drauf, technische Daten oder auch ein Presseartikel aus der Bike-Branche, steht da Höhe, okay, Maulweite, und jetzt die Außenweite? Da musst du teilweise richtig nachsuchen, teilweise sogar bei den Herstellern. Nicht jeder Hersteller, kannst du draufklicken, siehst sofort das Felgenquellprofil, siehst, Außenweite ist die und der breiteste Punkt ist dort. Und ist es hooked oder ist es semi-hooked oder was auch immer, oder ist es hookless. Da muss man teilweise sozusagen suchen. Und deswegen habe ich diesen Artikel angefertigt, aber deine Frage war, wie lange brauchst du dazu?
Ja, genau.
Jetzt den aktuellen, den habe ich an einem Nachmittag runtergeschrieben. Aber manchmal dauert die Recherche dafür halt eben samt Tests einen Monat oder zwei.
Ja, eine Frage, auch auf die Gefahr, dass das vielleicht unsere abgesprochene Fragenreihe crashe.
Da, mit gar viel kein Problem. Wissen. Also wenn wir nicht dazwischen grätschen können, wer sonst?
Okay, mit viel Wissen kommt ja auch viel Bedenken. Also das, was mich, wenn ich deine Artikel lese und je mehr ich mich in diesen Kaninchenbau reingehe, desto mehr zweifle ich ja an mir irgendwie. Also ich gucke dann rein und denke so, der Thorsten hat gemessen, dass diese Lenkerrolle, die macht mich jetzt langsamer. Und ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, ich gleiche sehr viel mit viel Geld aus. Ja, so was.
Machen wir das nicht
und,
alle?
Ja. Und das macht mich jedes Mal fertig, weil ich zu viel weiß und dann denke, ja, du kannst eigentlich nur verlieren. Also in dem Moment, wo ich mich aufs Rad setze, verliere ich. Und ich wünsche mir die guten alten Zeiten, ja, wo ich noch mit 17 Kilo Werkzeug gefahren bin und das war mir völlig egal.
Da hast du auch den Brüggelmann-Katalog durchblättert und hast nicht auf der Website gesucht.
Nee, das war noch da, ja. Den gab's da, glaube ich, noch, ja, weiß nicht. Aber wie ist das bei dir? Hat sich bei dir, seitdem du dich damit so intensiv beschäftigst, auch dein Blick auf das Fahrradfahren nochmal grundsätzlich verändert?
Nö.
Also du warst schon, das war für dich schon immer klar.
War für mich schon immer klar, egal welches Thema das ist, man gibt ja ein gewisses Geld aus und das möchte man sinnvoll investieren. Und dann schaut man, okay, was ist denn jetzt das, was mir am besten gefällt? Und dann guckt man sich das an und beim Fahrradfahren, da ist das natürlich das Thema Aerodynamik, Leichtbau und so weiter. Wenn man zumindest vom Rennrad, von der Rennradseite kommt, ja immer sehr präsent.
Okay.
Und da guckt man sich das an.
Gab es irgendwann mal Angebote, das in einen, wie soll ich sagen, beruflichen Kontext zu setzen? Also dass jemand gesagt hat, also seien wir mal ehrlich, deine Artikel werden ja nicht nur von uns gelesen und von vielleicht auch hier Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern das ist so ein Tourmagazin, Roadbike und, nennen sie alle, auch Webseiten werden das ja auch mitbekommen oder werden lesen. Gab es da mal Angebote?
Also manchmal kriege ich tatsächlich das Feedback und ich bin auch mit verschiedenen Leuten auch schon mal in Kontakt gekommen, teilweise durchaus auch durch meine Artikel. Und da ergeben sich dann interessante Gespräche. Und ich versuche auch, dass man sagt ja immer das böse Wort Influencer. Ich finde das manchmal gar nicht so schlimm. Ich versuche tatsächlich, die Bike-Branche zu influenzen. Ganz eigennützig.
Ja, ja.
Weil ich möchte, dass die Produkte bauen, die ich gerne kaufen möchte. Und ja, es hat schon mal das ein oder andere Angebot gegeben, tatsächlich als Engineer bei einer entsprechenden Firma sozusagen anzufangen. Aber da ich ja auch gut versorgt bin, auch als Ingenieur in anderer Branche, habe ich das nicht wahrgenommen. Ja.
Ich finde das auch, dass was du jetzt gerade gesagt hast, du möchtest die Produkte haben oder dass die Produkte hergestellt werden, die du benutzt. Ich glaube, gute Firmen hören dann auch auf die Leute. Ich bin heute bei einem Stand gewesen, bei einer Firma und habe gesagt, pass auf, dieses Produkt ist für mich zu 95% perfekt. Aber hier an der einen Stelle könnt ihr etwas anders machen und gute Firmen hören dann hin und sagen, okay, nehme ich auf, ist eine Idee, kann man machen, muss man nicht, vielleicht ist das was, was ich mehrfach höre und dann machen wir das auch. Und ich glaube, das unterscheidet auch die Firmen, die lernen wollen, von denen, die nicht lernen und denken, das haben wir immer schon so gemacht und das hat immer schon geklappt und das wird auch so bleiben, weil das ist super.
Ja, man muss aber der Fairness halber auch sagen, man muss schauen, wo sieht die Firma ihren Markt und wie möchte sie ihn bedienen und wie möchte sie diesen Markt vorbereiten. Also vorhin das Beispiel Aerolaufräder. Wenn im Forum 80% halt eben sagen, macht für Gravel eh keinen Sinn und so weiter, dann musst du als Firma erstmal sagen, okay, ich sehe jetzt meinen Markt darin, genau dieses Natürlich. Produkt anzubieten und damit Werbepower reinzugehen und dann zu sagen, so okay, das ist jetzt unser Produkt und wir möchten es verkaufen.
Ja, und am Ende des Tages muss die Bilanz stimmen für die Firmen. Ne? Genau. Also es nützt mir, wenn sie eine Tasche für dich machen, eine Tasche für mich machen, aber niemand anderes sie
kauft. Genau, Tasche für den voll den Nerd und ansonsten kauft das keiner. Das macht natürlich auch keinen Wert.
Du hattest eben schon, um den kleinen Sprung zurückzumachen, den Wiedereinstieg 2010 gewählt. Du hast gesagt, okay, ein paar Kilos mehr drauf, nach dem Studium vielleicht irgendwie was machen. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich fahre jetzt wieder Rad, ich fahre jetzt länger wieder Rad und jetzt möchte ich mal ein Transcontinental fahren? Also das ist ja nochmal ein Schritt. Also ich fahre auch gerne wieder Rad und ich fahre gerne Rad. Ich traue mich nicht, das Transcontinental zu fahren, obwohl ich, musst du mir gleich vielleicht mal sagen, ob ich das könnte.
Kannst du. Kannst du.
Danke. Wann kam es irgendwann dieser Punkt, wo man sagt, ich habe nicht genug, also ich möchte jetzt noch einen Schritt weitermachen? Oder wo? Wann kam das und wie kam das?
Ja, wie kommt man dazu? Ich glaube, heute ist das schon ein bisschen prävalenter, wobei unser Sport immer noch sicherlich eine große Nische in der Nische Fahrrad in der Welt sozusagen ist. Och, ich glaube, ich habe so ein typischer Werdegang. Also ganz, ganz früher zwar Mountainbike, dann habe ich aber auch viel Rennrad und dann macht man, also ich zumindest, RTFs. Oder ich habe tatsächlich meine allererste RTF, die habe ich mal wahrgenommen, weil ich wollte mal in eine Gruppe fahren, um solche Sachen wie damals, wie hieß denn diese Rennserie? In Deutschland gab es so eine, ich wollte da jetzt nicht Rennen
jedermann,
fahren.
Jedermann rennen.
Oder ich glaube sogar als Vorbereitung für meinen ersten Alpenmarathon. Und da dachte ich mal, in der Gruppe gefahren bist du noch nie, weil immer nur so alleine. Da bin ich zu einer RTF gefahren, kam aber zu spät, da waren die schon alle weg. Das heißt, mit Gruppe fahren war da auch nichts. Ja, und dann tatsächlich Alpenmarathons, weil Landschaft ist geil, Berge fahren, macht Spaß und du bist dann mit Gleichgesinnten. Und so Marathonat Les Dolomites, Ötztaler, aber lieber Marathonat Les Dolomites. Hier, Dolomiten mag ich gern. Mag ich lieber als Ötztaler, wobei Ötztaler immer so diese Referenz ist. Naja, und dann von Alpenmarathon zu Alpenmarathon und irgendwann mal so, dann verfolgt man, was gibt es denn noch so? Okay, Prevés hat man schon mal gehört, aber das war damals für mich so etwas, so das machen irgendwelche so komischen Leute, denen wächst auch Gras aus der Tasche.
Und das Thema
nichts gegen die Prevés ist bestimmt ganz toll. Ich habe tatsächlich auch noch wirklich kein richtiges gefahren. Aber dann kam so das Bikepacking auf, so Transcontinental. Mein erstes Transcontinental war das Nummer 5, 2017. Das heißt, es gab schon 4 vorher. Und das war aber trotzdem noch relativ jung, also diese gesamte Geschichte. Aber die haben das schon früh verstanden, diesen Spirit zu transportieren durch tolle, die hatten immer schon, und das macht heutzutage jedes gute Bikepacking-Rennen, immer schon tolle Fotografen. Ich habe vorhin den Nils Längner hier rumspringen sehen. Die super reizvoll sind. Also da steht jemand im Abendlicht, da kommen jetzt schon wieder die
zurecht.
Auch auf irgendwo einen Alpenpass oder in den Karpaten, sonst irgendwo. Und nachts, da fährst du doch auf keinen Pass. Das machst du nur, wenn du nachts noch irgendwo hin
musst. Wenn du musst,
und, genau. Und das Bikepacking-Rennen, heutzutage sind die wenigsten solcher Events tatsächlich Rennen. Aber das Rennen führt nochmal zu so einem ganz anderen ein Verständnis davon. Das heißt, du bist dann wirklich unterwegs und du kannst jetzt nicht sagen, oh, pff, es regnet oder es ist schon 6 Uhr, so langsam sollte ich mal ein Hotel suchen. Nee, da kommst du ja nicht voran. Ja. Das heißt, dieses Touring with a sense of urgency, also mit dem Bewusstsein, ich muss, sonst komme ich gar nicht an das Ziel. Und auch wirklich von A nach B zu fahren, also nicht einmal im Kreis oder 100 Mal im Kreis beim Kirchturmrennen, sondern wirklich von Belgien bis nach Meteora in Griechenland. Also da Strecke zurückzulegen, durch den Kontinent zu fahren, verschiedene Länder und Kulturen dabei zu durchqueren, das hat dann so einen Reiz ausgeübt und ich habe den Reiz dann kennengelernt bei meinem ersten Rennen. Das war tatsächlich so ein Sprung ins kalte Wasser, weil hört sich jetzt interessant an, das möchte ich auch mal machen. Mhm. Und so bin ich angefangen.
Also Neugierde eigentlich.
Genau.
Wie war es bei dir, Martin? Das Atlas Mountain Race war doch bei dir das erste Rennen dieser Art. Aber du kommst ja von der Radreise. Du hattest ja vorher die Radreisen gemacht.
Ja, aber das war rein Überleben. So, da habe ich habe ehrlicherweise auch wenig Erinnerung so an das, was zwischendurch war. Ich war dann irgendwann im Ziel. Thorsten hat Fotos gemacht die ganze Zeit und ich habe nichts mitgekommen. Also wie du schon sagtest, man fährt sehr viel auch in der Dunkelheit. Ne? Das waren so 12 Stunden teilweise. Ja, siehst halt nichts. Also warst in Marokko, aber hast nicht viel gesehen. So, ja, was mich mal interessieren würde, weil du das gerade so sagtest. So lange Strecken, Transcontinental Race, aber auch jetzt so, wenn bist ja viel allein unterwegs beim Piri beispielsweise, du bereitest dich ja jetzt auch wieder auf weitere Rennen vor. Wie ist das bei dir mit der Motivation? Also jeder hat ja so Lows und Highs und so. Wie ziehst du dich aus Lows raus? Wie motivierst du dich? Wie vermeidest du, dass du durch so eine Übervorbereitung dann eigentlich schon zum Start in so ein Loch fällst? Hm.
Indem ich gar nicht so übervorbereitet. Tatsächlich, dass beim Transcontinental.
Wow, du bereitest dich nicht vor. Ja, ich erinnere mich, dass du auf deiner Terrasse im
Schlaf. Das eine ist Social Media, das andere ist echt.
Nein, ich möchte auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass man das so einfach so aus dem Handgelenk schütteln sollte. Man sollte sich dort auch gut drauf vorbereiten. Und gerade beim Transcontinental ist das quasi auch Teil des Events oder des Rennens an sich. Also man muss sich dort ja auch seine eigene Route vorplanen. Und das macht unheimlich viel Spaß. Aber da kann man sich tatsächlich, wie du sagst, Martin, auch drin verlieren. Und man könnte, und das versucht man gerade also auch im Balkan, festzustellen, okay, diese Straße, die jetzt auf der Karte so groß aussieht, ist das wirklich eine Straße oder ist das der reinste Dschungel und Gravel aus der Hölle? Das heißt, Google Street Maps ist tatsächlich ein wertvolles Hilfsmittel dort. Aber ich vermeide es dann auch über Google Street Maps schon die ganze Route durchzufahren, weil dann habe ich ja schon fast alles gesehen und nehme ja auch den Reiz so ein bisschen davon. Natürlich ist das noch mal ganz was anderes, als selber durchzufahren. Aber tatsächlich gucke ich auch nur da, wo ich ungefähr sage, okay, wie sieht jetzt die Straße aus? Das heißt, ich lasse mir da noch genügend zum Erleben und Erkunden und lass mich da auch überraschen in Teilen.
Und die Motivation? Also wie nimmst du für 4000 Kilometer Motivation? Also ich bin ja schon manchmal bei 40 Kilometern, habe ich schon die Schnauze voll.
Ja, das ist komisch. Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel auch trainiere, ich habe den ganzen Winter aus kaum länger als 3 Stunden gefahren, weil das ist alles grau, was soll ich hier, kenne ich alles, Podcasts auf die Ohren und gut. Aber da, wie gesagt, das Fahren von A nach B, also neue Länder kennenzulernen und einfach zu gucken, was kommt über dem nächsten Hügel. Und ansonsten auch einfach so nach dem Motto, okay, ich bin jetzt hier, ich muss noch über diesen Pass, also hopp oder top. Ich sage dazu immer binäres Rennen, also bei Trans-Pyrenees, bei Alpes d'Huez. Wenn du dich dafür entscheidest, jetzt abends oder am späten Nachmittag noch über diesen Pass zu fahren und du möchtest nicht auf 3000 Meter in der Höhe und vielleicht regnet es auch noch da übernachten oder sonst irgendwas, dann musst du also rüber. So, und dann ist mein Ziel, okay, ich muss da also rüber und versuche dann auch eine Unterkunft zu kriegen, gerade wenn das Wetter ein bisschen blöd ist. Und dann weiß ich, okay, das ist jetzt mein Ziel. So, und dann ist jetzt ein Zwischenziel und das versuche ich dann zu erreichen. Und alles, was dazwischen kommt, ist dann da. So.
Ich habe gerade die Frage komplett vergessen, die ich gerade vorbereitet hatte. Was mich noch interessiert, wenn du dann zu Hause sitzt, wie wählst du denn deine Veranstaltungen aus? Wir haben alle noch ein Leben außerhalb des Radsports. Gott sei Dank, leider. Und du hast ja wahrscheinlich 2-3 Veranstaltungen, die du pro Jahr dann machen kannst. Mehr lässt die Zeit nicht zu, der Job, die Familie und. Und ich finde auch schön, ich habe jetzt, glaube ich, mitbekommen, wenn ich das richtig informiert bin, zum Beispiel Atlas musstest du ausfallen lassen, aus persönlichen Gründen. Mhm. Und ich finde das auch immer gut, dass man nicht diesen, ich habe mir das jetzt vorgenommen, ich ziehe das jetzt auf Teufel komm raus durch. Also dass es immer eine Gründe gibt, die einen dazu darüber nachdenken lassen, es doch anders zu machen. Wie wählst du deine Veranstaltungen aus?
Ja, das ergibt sich meistens sozusagen von selbst. Also das Transcontinental war damals noch eines der wenigen und auch das ist immer noch eines der Marquee-Events quasi. Mittlerweile, auch gerade in den letzten Jahren, auch nach der Pandemie sozusagen, sind ja die Events quasi aus dem Boden gesprossen. Und da ist die Frage schon sehr relevant, okay, welches der vielen Angebote nehme ich denn wahr? Teilweise könnte man ja sozusagen an einem Wochenende starten vielleicht 2, 3 coole Bikepacking-Rennen. Das muss so ein bisschen auch in der Jahresplanung, wie du schon sagst, passen. Es würde jetzt keinen Sinn machen, solche Rennen innerhalb von 2 Monaten hintereinander zu machen. Ich meine, die Pros quasi machen sowas. Ich bin der Meinung, das führt dann auch eher zum Burnout. Das kann man dann auch immer sehr schön nachvollziehen und nachverfolgen. Früher oder später ist das einfach so. Das heißt, es muss 3 Events pro Jahr ist schon viel. Ich habe es mir schon 2-mal vorgenommen und habe es nie hingekriegt, weil irgendwas ist immer. Und die müssen aber dann entsprechend gestaffelt sein. Und dann ist es tatsächlich auch die Medienarbeit dieser Events, die einem das den Mund wässrig machen.
Ach, ja,
genau. Okay. Zum Beispiel Badlands, da hatten wir ja so ein paar Slides gesehen. Mhm. War ich jetzt dort, unglaublich tolle Landschaften und etwas, was du hier so in Europa gar nicht hast. Man kennt die, also ich kenne die Alpen, wahrscheinlich viele von uns hier halt eben auch. Da ist man regelmäßig, da macht man ständig Urlaub, da fährt man Alpenmarathons, da fährt man mal eben hin. Aber so etwas wie eine Gorafe-Wüste in Andalusien, das ist total faszinierend. Und wenn man da so entsprechende Bilder sieht, dann weckt das Lust. Das muss aber auch tatsächlich, wie gesagt, dann ins Jahr passen. Also die ist im September Badlands und dann, okay, wenn du jetzt quasi im August gerade erst aus einem 4000-Kilometer-Rennen kommst, dann will ich zumindest nicht bereits im September schon wieder so etwas machen. Also muss ich ein Jahr suchen, wo ich mir etwas im Frühjahr gewählt habe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es muss ein Feuer in mir entfachen. Ich muss sagen, okay, das ist geil, da möchte ich fahren, das Event kenne ich, habe ich schon mal von gehört, da will ich hin.
Gibt es, die Frage mag jetzt blöd klingen im ersten Moment, aber ich hätte einen Startplatz dieses Jahr bei Badlands, nicht bei Badlands, beim Unbound haben können. Und ich habe bewusst gesagt, da möchte ich nicht hin. Ich möchte jetzt nicht dieses Land besuchen. Gibt es auch so Gegenden, wo du bewusst sagst, da würde ich nicht starten wollen? Oder gibt es da Sachen, die du kategorisch, aus welchen Gründen auch immer, kann auch ganz andere Gründe sein, als jetzt die USA bei mir ist,
ja.
Die du ausschließt?
Wo du jetzt das Beispiel USA nennst, da würde ich jetzt im Moment wirklich nicht super gerne hinfliegen, aber die Tour Divide wäre schon so auf meiner Bucketlist.
Die Frage kommt später, da kannst du nicht.
Aber Unbound tatsächlich, muss ich nicht haben, weil da fliegst du dahin, ist super teuer dort und dann ist es einfach nur alles gerade und wenn du Pech hast, zerstörst du dir dein Rad in den ersten 20 Kilometern aus Peanut Butter von der Hölle und hast da nichts gewonnen. Von daher, ja.
Und was willst du da auch sehen? Irgendwelche Länder oder irgendwelche Gegenden, die dich jetzt überhaupt gar nicht reizen, wo du sagst, oder Martin, gibt's was bei dir? Oder du bist ja so viel mehr gereist schon als Reiseradler, sag ich mal ganz despektierlich. Gibt es da irgendwas, wo du jetzt heutzutage sagst, da möchte ich gar nicht hin?
Naja, ich muss ja beruflich dahin, wo ich eigentlich nicht hin möchte. Aber da habe ich ehrlicherweise noch keine festen Gedanken, so was ich jetzt komplett ausschließen würde oder nicht. Das ist ja tagesaktuell abhängig. Aber ich habe 2 Fragen an dich, Thorsten. Die eine ist, also jetzt auch sicherlich jetzt für die Zuhörenden, du bist sehr viele Events schon gefahren. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte da gerne einsteigen, weil wir können es, glaube ich, alle noch reinversetzen, als wir angefangen haben, ne, dann gab es ja immer Leute, die sind schon so viel gefahren und man denkt so, Wahnsinn, das werde ich irgendwie nie schaffen und sowas. Aber mit was aus deiner Sicht könnte man sehr gut anfangen, wo man sich auch ausprobieren kann? Und es ist ja nicht verwerflich, etwas nicht zu schaffen. Ja, das heißt ja nicht, dass man ein Lauch ist.
Ja, natürlich.
Muss man auch nochmal sagen. Und die 2. Frage, die schiebe ich dann nach, dann fällt sie mir wieder ein. Mach erstmal die 1.
Also das geht jetzt, zielt so Events ab. Auf Events.
Ja, sozusagen. Welches du empfehlen würdest?
Ja, es gibt natürlich auch hier in der Region sehr viele Events und ich habe es jetzt nicht gefahren, aber ganz lokal hier gibt es ein Rennen, das nennt sich North Race Westfalia.
Ah ja, stimmt.
Das mag, oder es gibt den Main-Franken-Graveler, der sehr, sehr bekannt ist. Es gibt Taunus Bikepacking, was sozusagen auch immer sogar internationalen Ruf genießt, obgleich man, das finde ich so interessant, dass die Strecke ist quasi ein Wollknäuel. Das heißt, das ist jetzt gar nicht von A nach B, so wirklich. Und du fährst aber rund um den Taunus und wenn du einmal falsch abbiegst, dann hast du wahrscheinlich schon 200 oder 300 Kilometer abgekürzt. Aber solche lokalen Events, da hast du nicht große Anreise, du bist, du weißt, wie es hier in Deutschland funktioniert zum Beispiel, oder
ja, das ist der kulturelle Unterschied, ne? Genau. Wenn du keine Sprachbarriere und solche.
Du weißt alles, wie es funktioniert, wenn du weißt, wo du einen Supermarkt findest, du kannst eine Vorstellung von den Öffnungszeiten,
ja. Infrastruktur ist bekannt.
Infrastruktur
ist bekannt. Ich sag's dir, ich habe überall Sprachbarrieren. Und trotzdem geht das.
Ja, ja. Also solche Events, aber es geht durchaus halt eben auch international. Das funktioniert ja. Halt eben auch. Ja.
Dann die Frage. Diese Vielzahl an Events, die hattest du ja auch vorhin mal erwähnt. Ich schaue da mittlerweile drauf. Ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Ich orientiere mich immer an diesen Eventskalendern und beneide die Menschen nicht, die die pflegen müssen, weil das so viel wird. Aus deiner Sicht, wie wird sich das jetzt noch weiterentwickeln und wann wird diese Blase platzen? Also ich höre jetzt beispielsweise, Rennen in der Tschechischen Republik haben auf einmal doch weniger Teilnehmer, als sie sonst hatten. Also man sieht so, ein paar Rennen setzen sich durch, ein paar bluten schon, ein paar hören auf. Mhm. Mein Franken-Graveler beispielsweise ist nur noch alle 2 Jahre, aber weniger aus Teilnehmer, sondern eher aus Organisationssicht. Wie siehst du das?
Ja, ich bin selber gespannt, wie das halt eben auch werden wird. Es ist auch eine Reihe von ganz unterschiedlichen, also meistens sind die Organisatoren Leute, die selber Bikepacking machen oder aus dieser Blase aufgewachsen sind. Und dann gibt es wenige große, die daraus wirklich eine Marke gemacht haben, quasi eine GmbH, die also wirklich firmieren, wie das Transcontinental, also Lost Dot. Nelson macht halt eben auch sehr viel und der hat jetzt quasi schon 4 Rennen dann ab nächstem Jahr.
Türkei.
Genau, das hört sich auch super interessant an.
Aber das wird auch Türkei, weil du vorhin sagtest, Türkei, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt,
genau,
habe ich ehrlicherweise, dann würde ich es nicht machen.
Ja. Genau, und ich finde, das kann man den Leuten auch, oder sollte man den Leuten auch kommunizieren, einerseits zu erklären, warum man nicht kommt, aber andererseits ihnen auch zu sagen, ey, aber wenn sich die Situation bei euch ändert, dann bin ich wieder dabei oder dann bin ich einer der Ersten, der sich meldet. Ich finde, man darf die Leute dann vor Ort auch nicht im Stich lassen, klingt blöd, aber ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also so ja. Gedanklich
Support geben. Ja, Menschen, Staaten, bla.
Genau.
Aber
ja. Aber was es halt eben mit der Langlebigkeit dieser Events zu tun hat. Also wenn das so eine One-Man-Show ist, also Nelson macht sehr bekannte und hoch aufgehangene Rennen. Also das ist er, seine Freundin, Partnerin, seine Mutter und sein Vater sozusagen. Mhm. Und die sind jetzt auch schon nicht mehr die Jüngsten. Also ich weiß nicht, wie er das dann sozusagen dann weiterführen wird, weil die reisen da recht, richtig viel. Das heißt, oder mein Franken-Graveler, wenn man das halt eben aus der Leidenschaft macht und das auch nur so klein aufhängt, dann mag sich das irgendwann mal wieder, wenn die persönliche Situation sich ändert, dann kann das in der Versenkung verschwinden.
Du hast jetzt so ein paar Namen genannt. Gibt es sowas wie eine internationale Bikepacking-Rennszene? Berühmte Namen, kommt man da rein, will man da rein? Also ich bin jemand, der ist bei egal welchen Veranstaltungen, wo ich starte, bin ich jemand, der eher so zurückgezogen am Anfang ist und so ein bisschen stiller für sich ist. Kommt man dann da rein? Will man da überhaupt rein? Triffst du die Leute immer wieder bei den, also ihr habt euch jetzt schon mehrfach oder mindestens einmal, zweimal bei Rennen getroffen. Trifft man die Leute wieder? Ist man direkt wieder so dabei oder gibt es sowas wie eine internationale Szene? Oder ist diese internationale Szene mittlerweile so groß, dass sie überhaupt nicht mehr überschaubar ist? Wie war das vor ein paar Jahren dann noch im Vergleich zu heute?
Ja, also wie gesagt, immer noch die super, super Nische. Auf der anderen Seite, auch von den Rennen und den Teilnehmern, werden es natürlich auch immer mehr. Aber das ist eine super, war sie bis jetzt und ist sie immer noch super aufnahmefreudige Szene, super entspannte Szene und man kommt da mit allen Leuten sehr gut klar und das ist auch so faszinierend, weil wenn man in diesen Events halt eben auch fährt und gerade wenn es eine selbstgewählte Route ist, man trifft sich immer nur so an Brennpunkten und dann, da ist wieder einer.
Wo kommt der denn jetzt her?
Und das Tolle ist, man teilt ja, obgleich man nicht die ganze Zeit miteinander fährt, das sind ja diese Selbstversorgerrennen, also self-supported, man ist ja auch, soll ganz bewusst auf sich gestellt sein oder halt eben als Paar. Und nichtsdestotrotz teilen alle dasselbe Erlebnis und sie wissen, was es bedeutet, quasi nachts im Regen über irgendeinen Pass zu fahren oder 12 Stunden in Dunkelheit im Atlasgebirge zu verbringen. Und da tauscht man sich unheimlich gerne aus und wir sind da sehr, sehr, sehr offen. Und selbst die Leute, die wirklich fix sind und ganz schnell sind und teilweise auch mit ganz, ganz wenig Schlaf oder halt eben auch mit sehr, sehr Dauerleistungen da vorne sind, sind alle super, ja, annäherfähig sozusagen. Mhm. Mit denen kann man quasi sprechen und von daher, ich finde, das ist ein super, super Haufen.
Sie ändert sich aber recht schnell, weil ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, da war Jay Peterberry eine Nummer. kennt vielleicht noch jemand. So, da hatte dann einen schweren Unfall, deswegen ist das so ein bisschen, er ist jetzt natürlich auch älter geworden. Was ich gesehen habe, ist, diese körperlichen Belastungen, diejenigen, die da vorne fahren in den Top 20 und das auch können, die muss enorm gestiegen sein. Dann war Sofiane eine Zeit lang, ne, der hat jetzt ein Jahr vielleicht rausgenommen und der fährt jetzt in Anführungszeichen hinterher. Der fährt immer noch Top 5 oder 10. Ja, aber so, dann Justinas ist quasi dann nachgerückt, das konnte man so richtig sehen. Und auch er wird ja jetzt quasi schon wieder abgelöst durch neue Fahrer. So, also ich finde das interessant. Für mich zeigt es aber auch, wie ungemein brutal dann doch diese Leistungsdichte da vorne ist. Und da reden wir wirklich über unglaubliche Sportler. Es gibt jetzt in diesem Jahr, also das Atlas Mountain Race, 3,5 Tage oder was das war. Hm, also ja, werde ich schon müde, wenn ich sage. Und die, dann gibt es diese, die Leute, die jetzt alle Mountain Races fahren. Ne, das ist ja auch eine ungemeine körperliche Belastung. Im nächsten Jahr sind das 4. Mhm. Also mal abgesehen von der Zeit. Also da findet schon genau so viel statt. Und es kommen auf einmal Leute rein, die keiner auf der Uhr hatte. Ne, also dieser eine, der Silk Road mal gewonnen hat, der Slowene.
Ja, das war ein Mountain, ein Trailrunner oder sowas.
Genau, Trailrunner, hat sich das Mountainbike von seinem Vater geborgt, ist das Ding gefahren, hat 6 Stunden am Tag geschlafen und hat das Ding locker nach Hause gebracht und hat sich gefragt, was wir hier alle tun.
Wer weiß, wie viele Talente da noch schlummern.
Ja, Jakob hieß der.
Ja, Jakob. Genau, frag mich nicht nach dem Nachnamen, genau.
Naja, egal.
Ist denn dein, ich hatte so den Eindruck, bei dem letzten Badlands hast du ja auch so ein bisschen so einen Switch, weiß nicht, ob das ein richtiger Switch war von 1 und 0, aber so ein bisschen auch ist als Urlaub gesehen oder auch so tituliert. Also es war nicht mehr so dieses harte Rennen.
Ja.
Ich hatte den Eindruck, und das hat mir sehr gefallen,
ja,
weil das macht mir nämlich Mut.
Ja.
Wenn du sowas als Urlaub schaffst, dann schaffe ich es vielleicht als Rennen.
Ja, gut, für mich sind das eigentlich alles Urlaube, aber natürlich, weil ich nie einen Urlaub mache, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, irgendwo hinzufahren in einen All-Inclusive-Resort und dann am Strand zu liegen. Das ist nicht meins. Entweder bin früher immer zum Wandern irgendwie in die Alpen gefahren und halt eben jetzt zum Fahrradfahren sozusagen. Du sprichst so ein bisschen was an, so nach dem Motto Touring, Erlebnis, bloß kein Rennstress und so weiter. Habe ich auch volles Verständnis zu. Die Argumentation ist dann oft, ja, wir sind in unserem Arbeitsleben schon nach so einem Leistungsdruck unterlegen und so weiter. Dann brauche ich mir das auch nicht mit einem Rennen anzulegen. Ja, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, ich finde es gut, dass es Rennen gibt. Das ist schwierig, auch regulatorisch durchzubekommen, versicherungstechnisch etc. Und deswegen finde ich es so ganz toll, wenn damals Mike Hall, leider ist er halt eben relativ früh verstorben dann, gesagt hat, it is a race, das Transcontinental Race. Es braucht Selbstbewusstsein, so etwas durchzuorganisieren und das auch als Rennen zu betiteln. Und sagen wir mal ehrlich, jede popelige RTF, hatte ich vorhin erwähnt, wird heute als Rennen gefahren. Du kannst es als Event titulieren, noch und nöcher. Das wird alles als Rennen gefahren. Gravel-Rennen ist ja heute sozusagen Trend. Die bekanntesten Rennen hier in Europa, The Trucker, findet jetzt demnächst wieder statt und so weiter. Das sind alles keine Rennen. Die dürfen keine Rennen sein, weil sie sonst versicherungstechnisch, regulatorisch und so weiter das gar nicht machen dürfen. Die ganzen Pros fahren da um Klassifizierung sozusagen und machen damit Werbung etc. Was ich nur damit sagen möchte, man sollte es als Chance begreifen, ein Rennen fahren zu können. Natürlich fahre ich auch nicht um die vorderen Plätze, ganz und gar nicht. Aber sozusagen sich in einem Rennen zu fühlen und mit diesem Mindset da reinzugehen, dass ich am Ende dann trotzdem bei einem tollen Sonnenuntergang da stehe und diesen Sonnenuntergang fotografiere oder dass ich im Atlasgebirge sowas von sozusagen weggeblasen war von dieser tollen Landschaft. Ich habe zum Beispiel am 2. oder 3. Tag, wo es der erste Blick so Richtung zurück zum Atlas, aus dem Anti-Atlas gab, das war die erste Flussquerung, die wir gemacht hatten. Das war so ein geniales Panorama und da sah ich da hinter mir jemanden kommen. Da dachte ich, oh, das ist ein super Foto. Und da habe ich da so lange fotografiert, kam er näher. Ich hatte immer wieder eine andere Komposition fotografiert. Ich habe da, keine Ahnung, vielleicht eine, ich habe 30 Minuten an einem Foto
quasi. Ja, das meine ich, dass dieses Erlebnis bei dir dann aber auch vor dem Erlebnis, also.
Aber trotzdem finde ich geil, dass es, ja, aber es muss ein Rennen, oder es ist schön, wenn es ein Rennen wäre. Das finde ich gut.
Hm. Kann ich ganz und ganz nachvollziehen. Bei mir aus ganz anderem, aber vielleicht ähnlichen Kontext, Kenny B. Graveler damals hat mir festgegebene Positionen. Das heißt, du musstest an dem Abend bei dieser Position sein. Da war der Schlafplatz. Mhm. So, und du musstest dann auch, okay, dann bist du halt 14 Stunden Gravel durch die Wälder gefahren zwischen Frankfurt und Berlin, weil du dahin musstest. Es gab nicht die Option, wie du es eben gesagt hast. Wenn du den Berg jetzt rauffährst, dann musst du auch auf der anderen Seite wieder runterfahren und du musst dir die Zeit nehmen für das Rauf und für das Runter. Und dementsprechend kann ich das mit dem Race auch sehr gut nachvollziehen. Wobei es mir schon ein bisschen Mut gemacht hat, dass du dir mal 30 Minuten hier stehst, mal eine Stunde da und das vielleicht es auch mir ermöglicht, so etwas aufzumachen.
Findet das Kenny B dieses Jahr wieder statt? Also es wurde ja gescoutet, ne?
Ich glaube nicht als offizielle Veranstaltung. Ich glaube, dann wäre es... Als
ITT dann irgendwie.
Also das Anmeldeverfahren war damals schon so, dass das Anmeldeverfahren dann jetzt schon stattgefunden hätte. Okay. Da müsste man aber den Gunnar, der vielleicht irgendwo unterwegs ist, mal fragen. Ja. Wäre mir nicht bekannt. Also ich war bei der letzten Teilnahme, also es war, glaube ich, das letzte Mal, als ich da teilgenommen habe, dass es alles Offizielles war. Die eine Frage greift ein bisschen auf, was du eben gesagt hast. Da kommen viele junge, neue nach. Da kommt neue Menschen dazu. Was glaubst du jetzt? Der Martin hat vor kurzem seinen 50. Geburtstag gefeiert, nicht mehr der Jüngste.
Vielen Dank fürs Erwähnen.
Ich habe kurz davor meinen 50. Geburtstag gefeiert, Offenlegung.
Jungspunde.
Bitte?
Jungspunde.
Wie alt bist du, Frank?
54.
Thorsten.
54.
Ah, da können wir ja noch. Wie lange geht das noch?
Ja, wie lange glaubst du?
Sehr lange. Es würde mich freuen, weil... Ja. Aber wie lange wirst du das, oder gibt es aus deiner Erfahrung aus in der Szene Leute, die das mit 60,
ja,
70?
Ja, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt und bin auf einen Presseartikel gekommen von jemandem, der mit 70 die Tour Divide gefinisht hat. Also hat, glaube ich, 30 Tage gebraucht, aber war okay. Weil so viel kürzer würde ich es wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Oder da muss er echt fix sein. Tour Divide ist ja schon ein Knochen.
Für die, die das nicht nicht wissen, vielleicht Tour Divide kurz, Kanada,
Mexiko. Einmal von quasi einmal entlang der Rocky Mountains, der Continental Divide in Amerika von Kanada bis zum Grenzzaun nach Mexiko.
Ja.
4000 Kilometer oder Meilen, also nochmal mehr Kilometer dann, ja. Mhm.
Also du denkst, für dich ist, also dich kriegt man erst in der Kiste vom Fahrrad runter.
Wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, wäre das so, ja.
Okay. Und was glaubst du, wird es irgendwann dann auch so separiert, dass es so Altersklassenwertungen oder, aber ich glaube, für euch ist ja, oder für die Menschen, die dann da noch fahren, ist ja eine Wertung oder eine Platzierung, ist das wichtig?
Nee, nicht so. Ich gehe dann immer hin und denke mir so, jetzt, das Training läuft gut und versuchst du mal in die Top 30 zu fahren oder die Top 30% zumindest halt eben auch zu fahren.
Das finde ich gut, mit diesen Top 30. So habe ich mich auch immer selber beschissen.
Ja, und genau.
Okay,
und
du möchtest in die vorderen...
Das hält aber nur 2 Stunden. Ja,
dann ist egal, wie schlecht man ist. Die vorderen 50%. Ja. Du möchtest nicht zu den letzten 20% gehören oder so. So kann man sich das ja alles immer sehr, sehr schön rechnen.
Aber das trifft dann schnell die Realität. Und ich habe doch nicht so geil trainiert. Oder auch, komm, hier ist... Lass die mal durch den Regen fahren. Ich habe hier so ein geiles Hotel gefunden.
Solange einen die Schnecke nicht in den Hintern beißt, ist eigentlich alles gut. Aber die Frage ist ja, Christian und Thorsten, eher, es muss ja nicht Race sein. Also das, was ich beobachte, auch so an mir selber, ist ja, man ist ja schon so konditioniert, wenn man über unsere Leidenschaft spricht, dann hat man immer auch dieses Kompetitive. Ne? Man stellt sich dann vor, wie man in Kirgisistan bei Schneeregen irgendwo was macht und in den Top 5 finisht oder so. Aber das muss ja gar nicht sein. Ich verweise nur auf den Großteil meines Lebens. Das war einfach entspanntes Entdecken von Ländern und Menschen mit irgendeinem Fahrrad.
Ja.
So, und ich glaube, also das gibt's ja auch noch, weil oft ist ja so, ich weiß gar nicht, was ich dieses Jahr machen soll. Ja, also du hast ja alles. Du musst nicht auf ein Race warten. Mhm.
Ich finde nur, ein Race ist immer ein schöner Anlass, vor allen Dingen, wenn man Familie auch hat, dass man sagt, ey, pass mal auf, da ist dann und das, dieses Race, daran möchte ich teilnehmen. Geht das klar mit euch? Ja? Okay, dann hast du dich dazu committed, dann machst du das auch. Deswegen fällt es mir manchmal auch schwer, mich zu manchen Rennen wirklich anzumelden, weil ich dann immer denke, ja, aber da könnte da noch mit der Familie was sein oder da könnte das kommen oder das kommen. Und wenn ich mich einmal committe, dann möchte ich auch, dann muss mich wirklich, muss vieles passieren, dass ich nicht am Start stehe. Ich glaube, das geht uns allen eh nicht. Wenn man einmal,
nein.
Wenn einmal, dann
richtig. Vor Eheschließung war meiner Frau klar, auf was sie sich eingelassen hat.
Ja, Augen auf bei der Partnerwahl. Ich habe noch ein paar Fragen. Wir möchten am Ende, wenn ihr noch Fragen gleich auch habt, könnt ihr die, glaube ich, gerne stellen.
Total.
Ich habe noch so ein paar. Mir wurde hinterher gesagt, das wird in ganz vielen Podcasts gemacht. Ich sage ganz ehrlich, ich wusste es nicht. So ein paar Ja-Nein-Fragen oder A-B-Fragen oder sonst etwas. Die Antwort. Naja, da muss man schauen, ob der Fall gilt nicht. Du musst dich für eine Sache entscheiden.
Okay, das ist aber schwierig, weil...
Ja, das ist sehr schwierig. Ich weiß, glaube ich, dass das gerade dir schwerfällt, aber es ist möglich. 60 Kilometer vor Ziel. Du hast noch ein Gel und einen Riegel. Was nimmst du? Gel oder Riegel?
Gel.
Gel.
Den Riegel werde ich wahrscheinlich nicht
runterkriegen. Die Antwort war richtig.
Die Antwort war richtig, ja.
Okay.
Hookless oder hooked?
Immer hooked.
Das hätte ich alles
andere. Antwort war falsch.
War richtig. Wir stimmen ab dann. Nein, die Antwort war richtig. Nach dem letzten Artikel hätte mich auch jede andere Antwort sehr überrascht. Du fährst morgens los, es ist 10 Uhr, es ist 35 Grad. Du fährst bis 17 Uhr, da hat es dann 37 Grad. Mit oder ohne Base Layer?
Immer mit Base Layer.
Immer mit Base Layer?
Die Antwort war richtig.
Antwort war richtig.
Was, du kennst meinen Base Layer?
Ja.
Flat oder Dropbar?
Ah, tatsächlich Dropbar.
Das hätte mich jetzt auch alles andere gewundert.
Aber Horses for Courses, also ich habe auch Räder mit Flatbar.
Einfach- oder Zweifachantrieb?
Es hängt vom Rad ab. tatsächlich bin ich überrascht, dass ich mit meinem One-By auch über Asphalt mittlerweile gut zurechtkomme. Aber da bin ich auch nicht, also da versuche ich auch nicht irgendwie im Downhill den Watt-Rekord zu brechen.
Was meinst du? Einfach oder Zweifach?
Einfach.
Ich habe mir jetzt das neue Roadbike, habe ich mir dann doch einen Zweifachantrieb dran geschraubt und ich habe sehr lange damit mir gerungen, was ich machen soll. Ich werde dann hinterher darüber sprechen.
Also ich muss mal ein Rad, also ja. Ich habe nur ein Rad, einfach.
Also ich habe die neue SRAM Red Explorer mit 13 Gängen, habe ich selber noch nicht gefahren. Ich muss gleich mal gucken, ob ich hier ein Rad finde. Ich habe so ein bisschen Sorge, weil die Kassette ja ein bisschen breiter ist. Also um das 13. Ritzel unterzubringen, haben sie die Ritzel insgesamt nicht schmäler gemacht, sondern sie haben einfach mehr Platz eingenommen durch geschicktes Einspeichen und Nutzen des Ausfallendes. Heißt auf der anderen Seite aber, die Kettenverschränkung muss also in irgendeiner Art und Weise links oder rechts extremer sein, als es schon bei 1x12 der Fall ist. Und da würde mich mal beim Fahren interessieren, ob ich das negativ bemerke oder nicht.
Wie stehst du grundsätzlich...
Das sind Details, Thorsten.
Wie stehst du grundsätzlich dazu, um jetzt mal nochmal den Exkurs dahin zu machen, zu diesen, ich sag mal, proprietären Teilen, also Teile... Ja. Die wirklich schwierig zu bekommen sind. Ich stelle dir deswegen auch die Frage, ich erinnere mich, dass du bei einem Transcontinental Race, es gab früher diese Plattform Twitter, da standen wir in Kontakt, weil du nachts, in meiner Erinnerung zumindest, nachts in Transsilvanien in ein Schlagloch gefahren bist und die Vorderradfelge war kaputt.
Ja.
Und ich noch kurz überlegt habe, wie kann ich dir vielleicht nach Transsilvanien schnellstmöglich ein Vorderrad schicken? Ich arbeitete damals
beim Verbänder. Self-supported. Er hätte wieder eine Strafe gekriegt.
Ja.
Ja, ich hätte das da an den Shop geschickt und er hätte es dann kaufen können.
da gibt's ja ganz eisenharte Verfechter so nach dem Motto, ich brauche ein Vierkant-Tretlager und nur mechanische Züge, und damit ich das möglicherweise alles selber zusammenspleißen kann, das gar nicht. Aber da einen gewissen Blick für zu haben, macht schon Sinn. Lustigerweise von diesem Zwischenfall in tatsächlich Transsilvanien.
Ja, gut, dass ich das noch richtig erinnere.
Genau, ist auch ein Foto hier, und zwar habe ich dann, da sieht man so eine Matratze liegen und so, ich habe da so ein Kloster gefunden und da war eine Tür offen und da habt ihr jetzt nicht am Kloster geklingelt, sondern so ganz scheu, wie ich da bin, habe ich gesagt, wunderbar, warm und so weiter, und draußen bellen die Hunde, kannst du dich hier rein verkriechen, habe eine Matratze gefunden, habe erstmal geschlafen. Aber die Felge war komplett kaputt, ich musste ein Hitchhiken quasi in den nächsten Ort, und der hat mir ein komplettes neues Laufrad gebaut, morgens eingespeicht, hat mich noch gut gefüttert, seine Frau, mit lecker frischen Tomaten aus dem Garten und Brot und herrlich. War ein tolles Erlebnis, hat mich ein Dreivierteltag gekostet, dann war ich wieder unterwegs.
Gehört da auch so ein bisschen, Gottvertrauen ist jetzt vielleicht ein komisches Wort, aber an das gute Menschen, dass einem was Gutes passiert, dass man in solchen Situationen wirklich dann doch den Glauben an die Menschheit nicht verliert, klingt sehr, sehr hochtrabend, aber eigentlich ist es ja das.
Richtig. Also man fährt dann, es gibt noch das andere, man fährt dann abends durch die Orte und möchte sich irgendwas zum Schlafen suchen und sieht dann die Halbstarken da so rumjöhlen, krohlen, weiß der Geier. Also da will ich mich jetzt nicht in die Nähe hin sozusagen legen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man halt eben Leute fragt, es wird einem immer gerne geholfen. Also es ist kaum einer, der nicht was, nicht, dass ich jemand wäre, der jetzt ständig hier so rumklingelt und fragt und so weiter, das gar nicht. Aber Leute sind also quasi durch alle Länder immer sehr, sehr freundlich.
Mhm. Wir sind fast am Ende angekommen. Wir haben noch 7 Minuten. Gibt es irgendwelche Zuhörerinnen und Zuhörerfragen, die jetzt unbedingt dem Thorsten stellen möchtet? Weil dann wäre jetzt der Punkt, die zu stellen, bevor ich jetzt noch weitermache. Wir möchten euch damit abholen.
Ja, was machst du dieses Jahr?
Was ich dieses, ich wollte zwar eigentlich erst das Atlas Mountain Race endlich nochmal fahren und war auch sehr neidisch ob des schönen Wetters, musste das aber absagen, habe es verschoben, habe stattdessen meinen Startplatz zum Hellenic Mountain Race transferieren lassen. Das ist dann Ende Mai, Anfang Juni. Wird also, das ist ein Rennen von Nelson Trees durch die griechischen Berge. Und dann hatte ich mich davor schon auch tatsächlich für Silk Road Mountain Race angemeldet und bin mal gespannt, wie das so sein wird durch die sehr, sehr hohen Berge dort.
Möchte jetzt schon die Einladung aussprechen, nach dem Hellenic Mountain Race bei uns darüber zu sprechen, weil ich bin großer Griechenland-Freund.
Ah, okay.
Und deswegen
danach nicht mehr, glaube ich.
Ich schon noch.
Also ich habe gesagt, Gyros statt Omelette.
Genau, ja, ich hatte hier, ich hatte auch die Frage, wird es dann da, finde ich nicht mehr, Gyros?
Warte mal
Gyros,
kurz, welches Fahrrad nimmst du zum Hellenic? Genau.
Zum Hellenic werde ich wahrscheinlich mein Dropbow-Mountainbike mitnehmen.
Genau, okay. Ja. Mit, ja.
Noch jemand eine Frage? Ich komme auch gerne.
Antwort dann. War richtig.
Hast du neben Fahrradfahren noch ein anderes Leben?
Ja klar, ich bin professioneller Wasserwirtschaftsingenieur quasi, ja, und mache das sozusagen beruflich. Aber ansonsten in der Freizeit tatsächlich kümmere ich mich sehr, sehr viel. Man, wie sagt man so schön, ein Student of the Sport.
Gut, dann würde ich mich jetzt an der Stelle bei euch beiden erstmal bedanken. Martin, dass du kurzfristig für den Christian angesprungen bist. Danke dafür. Ich hoffe, es hat ja auch
ein bisschen Spaß. Schöne Grüße an Christian.
Schöne Grüße an den Christian. Wir hatten eigentlich genau. noch einen eBay-Kleinanzeigen-Blog vorgesehen jetzt, aber der muss dann leider entfallen. Thorsten, ganz herzlichen Dank, dass es geklappt hat.
Ja, ich danke euch beiden.
Dass du der Einladung gefolgt bist. Klingt blöd, wenn man das sagt. Ich könnte noch stundenlang weiter plaudern, aber ich hoffe, das ist irgendwie nicht das letzte Mal, weil ich glaube, dass da noch ganz viele Aspekte, die vielleicht auch persönlich sind, die ich von mir auch, die ich dann vielleicht auch nicht von dem Publikum besprechen möchte, da mal fragen würde. Und das finde ich sehr, sehr toll. Und ich finde vieles, was du da machst und auch was du schreibst, inspirierend. Und ich glaube, das kann man auch gerne mal so als Kompliment zurückgeben.
Oh, danke schön.
Wird heutzutage sehr viel zu selten gemacht.
Vielen Dank.
Der von El Piri, der El Piri Race, wie hieß er?
Bitte? Der Organisator?
Ja.
James Mark Hayden.
Der ist doch auch Wasserwirtschaftsingenieur, oder?
Er ist Ingenieur, er ist auch Bauingenieur. Ob er Wasserwirtschaftsvertieft
hat, weiß ich nicht. Seine Arbeit war irgendwas mit Wasser.
Kann sein.
Egal, gut.
Ja,
ja. Tschüss.
Ingenieure und Akademiker, ja.
Ingenieure fahren gerne viel Fahrrad.
Ja.
Und Mediziner.
Genau.
Und Mediziner.
Und Mediziner, genau.
In Ordnung. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, die hier zugehört haben, die sich die Stunde Zeit genommen haben, auch für uns. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, ein bisschen Spaß. Ja, hört weiter bei Bike to Global zu, lest weiter den Blog von Thorsten, hört gerne auch mal bei uns rein. Aber ich sage immer, es gibt viele, die machen das besser. Hört lieber bei den anderen zu. Das ist schon okay. Wir machen das eher für uns. Und wünsche euch noch allen eine schöne Cycling-World. Dankeschön.